Herzlich willkommen zur 115. Folge des Sneakpods. Wie ihr sicher gemerkt habt, haben die Vorwahlkämpfe der Vereinigten Staaten stattgefunden, der Präsidentschaftswahlen. Und aus diesem Grunde haben sich mit mir ein paar Kandidaten eingefunden. Zum Beispiel die Gouverneurin von Alaska, Theresa Elbert.
Hallo.
Neben mir auf unserem wunderschönen blauen Sofa sitzt der Multimillionär Robert Krüger.
Howdy. Kriege ich nicht auch einen Namen? So ein...
Die Theresa hat auch keinen.
Ah.
Also Theresa hat sie halt.
Ja, okay.
Das muss reichen.
Das muss reichen. Genau, und wer sich hier schon von der Seite einmischt, ist die Senatorin von Nebraska, Claudia Perner.
Dr. Claudia Perner.
Oh ja, richtig.
Und sowieso keine Chancen mehr hat, weil ihm das Geld jetzt demnächst ausgeht, Christoph Perner.
Das könnte sein. Claudia, du hast einen Film gesehen. Welchen?
Das stimmt. Also erstmal muss man sagen, dass wir alle den Muppet-Film, der in der Sneak kam, nicht gesehen haben.
Shit,
leider.
Die Muppets kam.
Der kam in der Sneak diese Woche. Aber leider waren mal wieder alle in Gott weiß welche Länder verstreut und haben es nicht geschafft.
Spanien, Schweiz, Ostdeutschland.
Ostdeutschland.
Alles dabei.
Ja.
Das stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe im Westen gewohnt.
Ich war im inneren Exil. Nein. Ja, ich habe dafür aber den neuen George Clooney-Film The Ides of March geschaut. Untertitel im deutschen Tage des Verrats. In diesem Film ist, glaube ich, ja George Clooneys vierter Spielfilm oder sowas.
Hat er auch Regie geführt?
Ja.
Ah, so.
Ja, ja, also er hat Regie geführt, auch am Drehbuch mitgeschrieben und spielt eine der Hauptrollen.
Und produziert auch.
Ja, und Leonardo DiCaprio produziert, glaube ich, auch mit und so. So, jedenfalls in diesem Film geht's um Folgendes. Wir sind im Vorwahlkampf vor der Nominierung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten und ein potenzieller Anwärter ist eben Mike Morris, gespielt von George Clooney. Und die Hauptfigur in unserem Film ist gespielt von Ryan Gosling, der so ungefähr der zweite Mann oder ist der zweite Mann im Team, im Wahlkampf-Kampagnen-Team von Mike Morris. Und letztendlich ist dieser Film erstmal klassisch eben so eine Desillusionierungsgeschichte, weil Ryan Gosling nicht nur, also er ist an sich sehr, sehr erfolgreich und eben schon in seinem jungen Alter sehr, sehr weit gekommen, wie man ja sieht, dass er eben in so einem wichtigen Wahlkampf jetzt schon so weit oben steht. Aber er ist trotzdem immer noch sehr idealistisch und er glaubt eben daran, dass dieser Mike Morris, gespielt von George Clooney, eben auch eine integre Persönlichkeit ist und dass von ihm eben ganz Großes fürs Land zu erwarten ist. Also er ist davon überzeugt, er muss Präsident werden, einfach weil das einzig Gute für
ihn ist. Weil George Clooney immer der Gute ist.
Genau.
Und George Clooney als Präsident ist eigentlich keine so schlechte Idee.
Richtig. Also ich finde auch, das ist natürlich Teil des Kapitals des Films, dass diese Rolle erstmal...
Dass wir uns jetzt die ganzen möglichen Kandidaten anschauen und denken, George Clooney würde sich da gar nicht so schlecht machen.
Naja gut, aktuell schauen wir uns ja eher die potenziellen republikanischen Kandidaten an und hier geht es ja um demokratische Kandidaten.
Ach so,
das heißt,
ja, okay.
Ein bisschen anderer Diskurs, den wir hier führen. Aber, aber es ist eben so, dass George Clooney eben erstmal genauso präsentiert wird, wie man ihn ja auch kennt, eben natürlich hier ein bisschen andere Themenausrichtung, aber gerade die Tatsache, dass eben George Clooney ja als Schauspieler eben auch als so eine politische Persönlichkeit in Erscheinung tritt, eben mit sehr moralischen Vorstellungen davon, wie die Welt auszusehen hat und so eben das Richtige sagt am richtigen Ort und so, das passt sehr gut zu dieser Figur hier.
Weil das macht er sonst auch so?
Ja, der ist doch der große Darfur-Fighter.
Wie Bono also, auch immer, ja, ja. Immer vor. Dabei
auch so peinlich wie Bono, oder?
Nee, finde ich nicht. Also George Clooney ist auf jeden Fall jemand, der sich ja auch häufig zu politischen Zusammenhängen äußert. Und man muss sagen, also er ist ganz deutlich auf demokratischer Seite, aber sehr klug. Also man muss sagen, George Clooney ist wirklich jemand, der da auch ein gewisses Ansehen genießt. Und das passt jetzt eben sehr gut, weil der Film startet eben damit, dass unser Protagonist eben vollkommen davon überzeugt ist, dass dieser Präsidentschaftskandidat eben ein integrer, guter Mann ist, der Großartiges leisten wird. Und dann passieren ein paar Dinge und er kommt eben dahinter, dass das möglicherweise doch nicht der
Fall ist. Dass vielleicht keiner integer ist.
Ja. Was ihm Marisa Tomei, die auch mitspielt, schon ganz am Anfang gesagt hat, die ist nämlich eine Journalistin und die sagt ihm schon am Anfang, früher oder später wird er dich enttäuschen, weil es einfach so ist in diesem Spiel. Es spielen überhaupt sehr viele Schauspieler mit, die man auch ganz, also ich zumindest ganz gerne sieht. Paul Giamatti auch mal wieder.
Ach ja.
Der ist der Leiter der gegnerischen Kampagne, also von dem anderen republikanischen potenziellen Kandidaten, der sehr gute Chancen hat. Und dann Philip Seymour Hoffman ist der direkt vor Ryan Gosling steht, also der erste Mann im Team von George Clooney. Und es geht jetzt eigentlich darum, wir sind vor der Vorwahl, also wo eben diese beiden Kandidaten gegeneinander antreten in Ohio. Und es ist klar, diese Wahl wird eigentlich vermutlich entscheiden, wer dann endgültig der Kandidat sein wird für die Demokraten. Insofern eben sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Vorwahlkampf. Und genau in diesem Moment passieren eben gewisse Dinge, die dazu führen, dass Ryan Gosling von seiner vorherigen Überzeugung abweicht. Ja.
Ich finde es schön, dass Marisa Tomei plötzlich wieder da ist. Also wir haben ja vor kurzem auch in diesem Thriller mit Ryan Phillippe und diesem Surfer gesehen, dessen Name jetzt entfallen ist. Leute, du weißt doch, wie der heißt. Ach, ist egal. Ihr wisst, wen ich meine. McConaughey. Richtig, den.
Der Mandant.
Ich fand die in den 90ern toll. Und dann ist sie irgendwie verschwunden und ich wusste gar nicht so ganz, warum. Also es wurde dann irgendwie gesagt, ja, okay, Hollywood hat halt für dieses Alter keine Rollen, aber jetzt ist sie plötzlich wieder da und
ja,
wird oft eingesetzt.
Ja, spielt ganz gute Rollen, ja.
Und auch so vom Alter her, also sie spielt halt jetzt nicht nur die alternden Mütter, sondern hat eigentlich ein relativ breites Spektrum, wie sie eingesetzt. Finde ich sehr schön.
Ja.
Gute Schauspielerin.
Finde ich auch gut. Also generell muss man über diesen Film sagen, er ist voll von guten Schauspielern und die machen das auch alle gut. Also es ist wirklich eine runde Sache. George Clooney ist toll in dieser Rolle. Gut, er spielt natürlich ein Stück weit auch sich selbst. Und Ryan Gosling, den finde ich auch sehr gut. Es ist eben dieser Desillusionierungsprozess ist natürlich eigentlich könnte man erwarten, dass da eben solche emotionalen Ausfälle gibt, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also Ryan Gosling erstarrt eher so in dieser, also wie sich eben dann so die Wahrheiten vor ihm aufdecken und man sieht eigentlich bei ihm eher so, also er ist sehr kontrolliert, wie er damit umgeht und man sieht einfach so, wie er als Person immer leerer wird und das finde ich sehr gut. Also es ist das finde ich macht den Film interessant, dass eben es nicht zu wahnsinnigen Szenen kommt, wo die sich dann irgendwie gegenseitig beschuldigen und anschreien oder so, sondern er ist da sehr unterkühlt.
Okay, also er ruft nicht bei der Bildzeitung an und schreit denen irgendwas auf den Anrufbeantworter.
Das tut er nicht. Nein. Ja, also der ganze Film ist ja klar, der Titel The Ides of March ist ja Bezug auf Caesar und eben den alten Kalender.
Gott, wir haben jetzt jedes Mal irgendwelche ultra uraltgeschichtlichen
Bezüge. Eigentlich nicht.
Also Caesar damals über den Rubikon wollte.
Also der Bezug ist eigentlich Shakespeare hier, weil in Julius Caesar gibt es eben diese Szene, die ja angeblich so stattgefunden haben soll, dass es irgendeinen Seher gab, der Caesar ja schon vorausgesagt hat, Mitte März wird's nicht gut für dich, deswegen die Iden des März sind ja auch, also Iden ist die Mitte des Monats und ist der 15. quasi in diesem Fall. Und ein Seher hat Caesar ja vorausgesagt, dass da eben es Probleme geben wird.
Und was waren so wohl?
Und der wurde umgebracht.
Ach, das war er.
Ah, ja. Ja, ja. Und der deswegen in Shakespeares Stück sagt der Seher eben zu Caesar, beware of the Ides of March. Und hier findet tatsächlich jetzt auch diese Ohio-Wahl findet eben auch am 15. März statt und dann ist es eben auch eine große Geschichte von Macht und Fall.
Ist der große Favorit
und so. Also
wo wird das wohl enden?
Ja, also
letztendlich gibt's ja auch. Ach Mist. Okay,
ja, das ist ein bisschen anders, aber insgesamt ist es schon einfach so, der Film ist, die Schauspieler sind sehr gut, der ist gut geschrieben, ist gut inszeniert, ist sehr rund, finde ich, sehr souverän inszeniert, aber er ist schon ein bisschen konventionell auch. Also
es muss nicht schlecht sein.
Nee, finde ich auch nicht. Also ich mochte den Film, aber es ist jetzt kein Also 10 Punkte muss man unbedingt gesehen haben, Film. Aber jemand, der dieses Genre eben mag, es ist eben ein Polit-Thriller in gewisser Weise. Und ja, wer das mag, finde ich, kann sich den sehr gut anschauen.
Ging mir bei dem letzten, oder war das der letzte, dieser Über den Wolken-Film von Clooney
Schoss? Abelier, der ist aber nicht von...
Ist nicht von ihm?
Nicht von ihm.
Ach so. Na dann... Okay. Aber da ging es mir auch schon so, dass ich dachte, ja, ist schön, kann ich mir nett anschauen, aber muss ich jetzt nicht als absolute Must-See-Empfehlung
rausgehen. Der letzte Film von Clooney ist ja bei uns überhaupt nicht so richtig in Erscheinung getreten. Das war irgend sowas mit so ein Football-Held in den 20ern oder sowas, wo er und Renée Zellweger irgendwie mitspielen. Und davor war ja Good Night and Good Luck.
Mhm, ja.
Und ich finde, jetzt ist es schon konventioneller inszeniert, aber man merkt, es ist auch... Also es ist einfach sehr, sehr...
Nicht schwarz-weiß und so.
Also es ist sehr, sehr gekonnt inszeniert. Man merkt einfach, da stimmt eigentlich alles, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ oder aufregend oder so. Aber es ist gutes Schauspieler-Kino.
Mhm. Ja. Gut.
Ja, also eigentlich...
Okay, also keine 10 Punkte, sondern wie viel?
Ich würde sagen 8,5 vielleicht.
Das ist ja schon ordentlich viel.
Ja.
Sehempfehlung.
Ja.
Weiter geht's mit?
Geht's mit einer weiteren Sehempfehlung weiter? Ich weiß nicht.
Zumindest einen Film, den wir groß erwartet haben.
Ja, auf den wir viel hofften. Denn er hat
den wir in unserem Jahresrückblick noch irgendwie voller Erwartung ins neue Jahr geschoben haben. War er dann gar nicht, oder?
Nee, der Stefan hat sogar gesagt, es ist nicht im nächsten Jahr, aber er freut sich trotzdem darauf.
Okay.
Auf Sherlock Holmes 2.
Genau.
Richtig.
Spiel im Schatten. Bisschen schade, dass der Stefan nicht da ist, weil eigentlich hätte ich da gerne ihn jetzt dabei gehabt.
Hat er den dann auch gesehen?
Nee, aber er wollte ihn ja unbedingt sehen.
Achso. Okay.
Aber der wird dann vielleicht noch was nachreichen. Also ich, wie ja wahrscheinlich ihr alle anderen auch, mochte den ersten Sherlock Holmes von Guy Ritchie sehr.
Wir haben ihn vor kurzem erst gesehen.
Achso.
Also höchstens einen Monat her.
Okay, also ich fand den sehr unterhaltsam und irgendwie gut gemacht.
Ich auch.
Und ich finde auch, dass dieses Robert Downey Jr. Jude Law Team ist ein super Team. Ja.
Hammer.
Die passen einfach zueinander und auch mit Rachel McAdams fand ich sehr gut im ersten Film. Also mich hat er schon sehr gut unterhalten.
Ja, und auch der Dings, der, wie heißt der, Stark?
Strong.
Strong. Einer meiner Lieblingsbösewichte, von dem ich so ungerecht finde, er hat so einen tollen Backenbart, auch darin. Und warum spielt er immer nur Bösewichte? Ich würde ihn gerne mal in einer positiven Rolle sehen.
Tja.
Aber auch in dem, mit Kirsten Dunst, wo sie die Königin, Victoria, Young Victoria, nee, das ist nicht Young Victoria. Marina Jeanette. Da ist er auch so der fiese Bösewicht. Warum ist er immer der Bösewicht? Er
ist immer der Bösewicht. Ist halt,
dabei hat er so einen coolen Backenbart.
In Arte der 9. Legion finde ich, ist er nicht ganz so eindeutig, der Bösewicht.
Ja, stimmt. Nee, eigentlich nicht.
Gut.
Ja. Mehr Hauptrollen für ihn, bitte.
Der spielt hier leider nicht mehr. also deswegen, meine Erwartungen waren doch hoch.
Dass ist ja auch am Ende vom ersten von der Brücke gefallen.
Also genau. Das muss ja nichts heißen. Von der Brücke fallen ist so ein Abgang.
Von der Brücke fallen gibt es hier in diesem Film auch wieder. Und das heißt nicht unbedingt, dass man durch ist.
Okay. Oh, weil spoilert den Film.
Das ist kein so wesentliches Blattelement. Okay. Ja, also gut.
Wie ist denn der Story?
Das heißt, ist
einfach nur ein Aufguss? Oder
also was sehr ähnlich ist und was, finde ich, auch wieder gut funktioniert, ist eben dieses, doch zum Teil etwas Slapstick hier auch zwischen eben Jude Law und Robert Downey Jr., die so miteinander, das ist genauso lustig eigentlich wie im ersten Teil. Es gibt auch wieder ähnliche eigentlich ein bisschen alberne Teile, die aber trotzdem lustig sind und die Geschichte erstmal ist eben, es gibt jetzt einen anderen Gegner, Professor Moriarty, der von, wie heißt der, Jared Harris gespielt wird, so eine etwas dicklippige, fiese Type. Und das ist alles so okay, aber interessiert eigentlich auch nicht besonders. Ich finde die Geschichte, warum das jetzt der große Bösewicht ist und was es da für Verwicklungen gibt, die ist ziemlich schwachsinnig und überzeugt auch nicht. Und es gibt dann auch so ein paar ganz konventionelle Elemente, wie eben zum Beispiel eine große Konfrontation findet mit einem Schachspiel statt. Und so, okay, das haben wir alles noch nie gesehen. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich echt dachte, dann finde ich, Rachel McAdams taucht ja nur noch in einer ganz kleinen Rolle sie taucht auf. Und dann ist die Hauptfrau im Film diese schwedische Dame, deren Namen wir nicht aussprechen können, aus Verblendung, Noomi Rapace, oder
Ich glaube, das ist ziemlich nah dran.
Wer weiß. Die spielt hier irgendwie so eine Zigeunerartige. Und irgendwie, also ich finde, die hat mit Robert Downey Jr., die zeckeln sich eben so hin und her. Das ist eigentlich so ein bisschen so, wie es bei Penelope Cruz und Johnny Depp zumindest im Trailer aussah. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber so soll es sein. Aber ich finde, die haben überhaupt keine Chemie miteinander, Robert Downey Jr. und die. Und ich finde sie auch, also wirklich ganz schön, diese Figur ganz schön flach im Film. Also... ist einfach,
ich finde die heiß, ich würde mir das erstmal angucken, ob das so stimmt, wie du das sagst.
Also ich finde sie einfach im Vergleich zu Rachel McAdams, die im ersten Teil doch ihm ordentlich Kontra gegeben hat und so, finde ich sie ganz schön blass. Also
obwohl sie ja so süß ist, das ist ja eigentlich, die vereint ja auch schon in sich diesen Kontrast aus eigentlich so süß sein, so eine zerbrechliche, aber dann so extrem Kontra geben.
Ja, und jetzt bei der hier machen sie eben noch viel mehr so sofort so auf rassig, aber sie ist trotzdem viel langweiliger.
Schlecht.
Vielleicht ist das einfach gegen Strich besetzt. Also in Verblendung, da muss sie ja keine Chemie mit irgendjemandem haben, weil sie spielt ja eine Figur, die völlig chemiefrei ist quasi.
Also Stephen Fry hat einen ganz lustigen Auftritt als Bruder von Robert Downey Jr.
Wie auch immer das ist.
Als älterer Bruder.
Du kennst Stephen Fry nicht. Kannst du bitte eine reinhauen?
Stephen Fry.
Google das mal.
Ja, Stephen Fry ist der Oscar Wilde aus diesem schlimmen Film, auch mit Jude Law.
Hab ich auch nicht
wirklich
gesehen.
schlimmen Sex-Szenen, die man nicht gesehen haben.
Also muss man Stephen Fry jetzt kennen?
Also Stephen Fry ist ein Schauspieler, der einerseits, wo waren die alle? In Cambridge oder in Oxford? Diese ganzen Monty Python-Typen waren ja zusammen an der Uni und da war er auch mit dabei.
Wie, der ist so alt oder was?
Mitte 50, und 60, sowas.
Ich glaube, die waren in Cambridge, ich bin nicht ganz sicher.
Ich bin auch nicht sicher, obwohl ich die Monty Python Story erst neulich
diese ganzen Monty Python Typen und auch Emma Thompson und Kenneth Branagh und sowas, die waren ja alle schon an der Uni dort zusammen in so einer Schauspieler, auch irgendeiner Uni-Truppe und so. Und da war Stephen Fry auch dabei, deswegen findet man den auch in manchen Monty Python Produktionen, taucht er auf. Und er ist eben so als Schauspieler im britischen Raum sehr bekannt, aber zusätzlich ist er auch doch ein sehr erfolgreicher Romanschriftsteller.
Daher kenne ich ihn eher. Da habe ich ihn, glaube ich, bei dir schon auf einem Buch gesehen.
Also ich habe dieses Buch Making History.
Ja, genau, das habe ich schon gesehen.
Wo die Geschichte mit Hitler eben so umgeschrieben wird und sowas.
Aber ein Bild habe ich jetzt nicht vor Augen.
Ja, und er ist halt auch, tritt auch auf so in den kabarettistischen Zusammenhängen, genau. Und da habe ich ihn schätzen und lieben gelernt, weil das einfach, er hat so einen brillant pointierten Humor,
das ist traut er um. Britische trockene Type.
Aber sowas
ist so aus Vivian Dessa?
Ja.
Ja.
Da hat er den.
Der Schwule,
ja,
er ist auch schwul.
Er ist auch in Wirklichkeit schwul.
Vor kurzem mal, vor einem Jahr oder so irgendwas mal gepostet bei
uns. Ich habe mal seine Hassrede gegen den Katholizismus verlinkt. Die ist
da hat er ordentlich daneben gelegen, aber.
Nee, hat er nicht. Er hat sehr, sehr auf den Punkt gelegen.
Also der taucht auf und der ist sehr lustig, obwohl wir von ihm, mehr Haut sehen, als wir wahrscheinlich an diesem, Punkt in seinem Leben von ihm sehen wollen. Was aber auch im Film thematisiert wird, natürlich.
In dem Oscar-Wilde-Film oder jetzt in dem?
Hier in diesem.
Ach, du scheinst jetzt auch wieder.
Ja, ja.
Scheint er gern zu machen.
Also insgesamt ist so, der Film ist eine Ansammlung von eigentlich sympathischen Figuren und Situationen und so weiter. Das ist alles nett. Aber ich finde, eigentlich ist er doch auch ein bisschen wahllos zusammengewürfelt. Ich finde eigentlich, was die Handlung und die Abläufe angeht, stimmt nicht so richtig, passt nicht so richtig zusammen. Und ich fand ihn eigentlich ein bisschen enttäuschend als Gesamtfilm.
Das heißt, du hast nicht geweint?
Ich habe nicht geweint. Nee, das hat sich nicht so angefühlt. Das
nimmt hier alles gerade eine sehr unvorteilhafte Wendung für den Film.
Klingt's
nicht mehr so anmachend.
Und was mich noch mehr gestört hat, war, dass man ganz stark gemerkt hat, irgendwie wollte Guy Ritchie diesmal mehr machen als ein Film, der einfach nur unterhaltsam ist. Er hat ja auch im ersten Film, hat er ja auch schon solche Szenen, die eben so mit dieser Bullet-Time-Kamera... Technik und irgendwelchen Slow-Motion-Sachen und sowas. Das hat er ja da auch. Das ist hier noch viel prominenter und vor allen Dingen eine Szene, wirklich übel. Es gibt so eine Fluchtszene im Wald, die ist wunderschön fotografiert. Ich würde sagen, so wie sie inszeniert ist, ist es eine der schönsten, überzeugendsten Kriegsszenen, die ich jemals gesehen habe. Nur es ist erstens nicht im Krieg und zweitens ergibt sie wirklich dramaturgisch überhaupt keinen Sinn. Also es ergibt keinen Sinn, warum die so stilisiert und so auf einmal so herausragt als im Film, als so ein ästhetisches Feuerwerk oder so. Das ist vollkommen, vollkommen sinnlos. Also ich habe da einfach so das Gefühl gehabt, dass er auf einmal so, ha, ich mache Kunst. Das ist, weißt du, das ist nicht nur Unterhaltung, das ist irgendwie ganz
er ist an dem Morgen mit dem anderen Fuß aufgestanden und hatte plötzlich so die Laune drauf irgendwie.
Und das stört mich irgendwie. Also ich finde, der Film besteht aus vielen guten Elementen, was die so das untereinander der Schauspieler angeht. Und ich meine natürlich wieder Robert Downey Jr. und Jude Law sind super und so. Aber ich finde, er hält nicht richtig zusammen. Also für mich ist er kein wirklich gelungenes Ganzes, nicht aus einem Guss.
Mhm. Das deine Lieblingskriegsszene im Kino?
Kriegsszene?
Ja.
300 komplett?
Ich weiß nicht. Hast du nicht gleich gerade gedisst?
Nee, ihr Dings, Starship Troopers komplett. Das ist einfach...
Oh, ich meine jetzt nur so eine einzelne Szene. So.
Einzelne Szene?
So eine Beschussszene oder sowas irgendwie.
Also, wo ich geweint habe, ist die Szene, bei der Gandalf bei Helms Klamm mit dem leuchtenden Stab den Berg runtergeritten kommt. Da muss ich jetzt fast weinen, wenn ich nur dran denke.
Dann hör auf, dass du denkst,
damit Helms Klamm befreit.
Also wenn es danach geht, dann ist es bei mir Jarhead. Da habe ich so durchgeweint, dass der Marc im Kino peinlich berührt war und wollte deswegen gehen, weil er es so schlimm
fand. Weil er nicht weinen konnte.
Wann ist denn in Jarhead? Ist doch die meiste Zeit überhaupt kein Krieg.
Weil er es so schlimm
fand. Kann man noch weinen.
Ja, aber ich war so angespannt.
Ja,
ich war einfach
ja das
so,
ist ja der Sinn von dem Film.
Ne? So. Ich war den ganzen, ich habe so... Also so enthemmt geheult, dass der Marc wirklich es peinlich fand. Und Leute, komm, lass uns gehen.
Und Bob, wo hast du geweint in Kriegsfilmen?
Nee, ich habe da nicht geweint, aber in Children of Man gibt es eine Szene, die sehr brillant inszeniert ist, wo sie unter nein, ist es nicht, aber es gibt eine Szene, wo die Armee in so eine zerbombte Stadt reinkommt und die gehen unter Panzerbeschuss, versuchen die sich auf die andere Straßenseite durchzuschlagen. Und da hat die Kamera so eine Art, die Protagonisten zu verfolgen, dass du im Kinosessel in Deckung gehen willst.
Oh, das ist wirklich gut.
Und die finde ich die beste
Krise. Oh, der ist so toll. Eine sehr rührende Kriegsfilm, wenn auch Kriegsfilmszene, auch wenn keine keine Gefechtsszene, finde ich, die...
der englische Patient?
Die Ankunft... Entschuldigung. Die Ankunft am Strand in Dünkirchen, Dunkirk in Atonement. Weil da gibt es so einen, eine Einstellung, wo quasi eben der ganze Strand in einer Einstellung so wandert die Kamera quasi so und gibt eben so Eindrücke von allen möglichen...
Das ist das, wo sie abgehauen sind nach England, oder?
Das ist die Landung, wo dann quasi...
Echt? In Dünkirchen sind die auch gelandet?
Ja, die haben alles erst frei geschossen und dann sind sie gelandet.
Okay, verwechselt. Wie hieß denn der Ort, wo sie die Engländer ins Meer getrieben haben, damit die abgehauen sind?
Keine Ahnung.
Oder die Franzosen. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, also jedenfalls da gibt es eben so eine Schwenkszene, die echt toll ist.
Okay.
Wo ich auch jedes Mal heule. Naja, egal, darum geht's hier nicht.
Theresa, bei welchem Kriegsfilm hast du geweint? Theresa schaut keine Kriegsfilme.
Ich habe keine Szene vor Augen.
Ja, schade, Herr Spielberg, dass jetzt Ihr Film nicht genannt wurde.
Sie waren nicht dabei.
Viel Geld investiert. Schade.
Du redest jetzt von
Soldat
Jones Ryan. Da würde sich jetzt wirklich in den Arsch beißen, weil uns hat nicht der Sneakput spielt da nicht mit.
Ich fand es auch schauerlich, aber ich habe nicht geweint.
Schade. So mit Appenbeinen und so, das ist einfach nicht so nett.
Siehste, und das ist wirklich, muss man sagen, Niederlage, weil die erste halbe Stunde wird gemetzelt. Ja. Bei Finding Nemo, den ich übrigens gar nicht so gut finde, habe ich innerhalb der ersten 2 Minuten geweint.
Oh, bei Avatar habe ich auch sofort geweint.
Jetzt hört doch mal mit den Beinen auf.
Der ist noch nicht mal auf den Planet drauf. Der will gerade aussteigen und hieft sich in seinen Rollstuhl rüber. Da weine ich schon.
Nee.
Doch?
Nee.
Doch?
Ich nicht. Tut mir leid.
Dann hast du kein Herz.
Ja, ich habe kein Herz.
Du bist einfach nicht traurig genug.
Oh Gott. Ja, und ich bin auch kein richtiger Fan und das alles.
Der Bob ist kein richtiger Emo-Boy.
Als Emo-Boy. Oh Gott, wie soll das in Japan werden? Ich bin kein Emo-Boy, da bin ich verloren.
Wenn der Bob eine andere Frisur hätte, würde er auch
irgendwie ein Emo-Boy. Da reicht's
doch nicht. So eine Visual Cave-Frisur so.
Wie heißen die nochmal?
Sehr gut.
Diese, genau. Ja.
Genau so heißen die.
Genau. Ja, also schön. Deswegen, ich finde so...
Wie sind wir denn jetzt bei Kriegsfilmen angelangt? Ich habe mich kurz ausgeklinkt.
Die Kriegsszene, die nicht in einem Kriegsfilm...
Und die in dem Film so rausleuchtet, dass sie da nicht reinpasst.
Okay. Dass man das Gefühl hatte, Guy Ritchie wollte demonstrieren, dass er auch ein
künstlerisch
wichtiger... Ja, wie auch immer. Also ich finde dieser Film, ich würde den durchaus empfehlen Leuten, die eben sagen, ich möchte was Unterhaltsames sehen, man kann ihn gut anschauen und so. Aber ich finde schon, dass er vom ersten Film abfällt und einfach weniger rund ist.
Okay.
Ja, ich gebe 6,5 Punkte trotzdem.
lieber nochmal Starship Troopers schauen.
Ja. Kann man schon anschauen.
Ganz kurz noch bei Sherlock Holmes geblieben.
Ja.
Diese fantastische Serie Sherlock, oder ich weiß nicht, ob ihr die fantastisch findet, habt ihr überhaupt gesehen?
Ist mit Guy Ritchie? Nicht mit Guy, mit Guy Pearce?
Guy Pearce?
Nee, es ist eine BBC
Fernsehsache. Genau.
Oh, das könnte sein.
Guy Pearce, der Name. Ich krieg da gerade kein Bild vor Augen.
Das ist der aus Memento.
Oh Gott.
Naja, ist egal.
Egal.
Ja.
Also Sherlock Holmes in der heutigen Zeit mit
allen. Ja, die haben Sherlock Holmes in die heutige Zeit versetzt und Sherlock ist ein unglaublich arrogantes Arschloch.
Wie in Sherlock auch.
Ja, aber so sehr viel mehr ultra arrogant gegenüber seinem...
Robert Downey Jr. ist ja eher lustig.
Der ist gar nicht lustig, sondern er behandelt seine Mitmenschen echt total mies.
Was eigentlich passt zur Literaturvorlage, würde ich sagen. Weil der Literaturvorlage ist es schon... Eigentlich finde ich ziemlich unerträglich.
Ja, das ist dann ist es sehr gut umgesetzt.
Also nicht so lustig auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, das hattet ihr damals schon gesagt, dass es sehr gut umgesetzt ist.
Und die hat nur ganz wenige Folgen pro Staffel, irgendwie so 3 oder 4, 5 oder so.
Schon lustig, das Staffel zu nennen.
Ja, so dass du wirklich denkst, so jetzt ist es jetzt losgegangen, jetzt hat es mich gepackt.
Ja gut, es hat immer im Fernsehen 3 Teile, die immer wieder.
Genau. Ja. Und da ist jetzt die 2. Staffel irgendwie, ich glaube, in England gerade angelaufen oder durchgelaufen schon. Also auch wieder nur 3, 4 Folgen. Und ich frage mich gerade, wann das endlich nach Deutschland kommt, aber ihr wisst es auch nicht, oder?
Nee.
Okay, Hörer, schreibt es in die Kommentare.
Aber ich bin auch nicht so sicher, ob ich das schauen will, weil ich habe während meines Anglistikstudiums Sherlock Holmes gelesen auch, weil ich irgendwann mal einen Dozent hatte, der der Meinung war, das muss man gelesen haben. Und ich fand es ätzend, weil er ist so ein Klugscheißer, der Typ, und irgendwie eigentlich so ein Arschloch. Und deswegen, als der erste Guy Ritchie Sherlock Holmes Films kam, dachte ich mir so, Robert Downey Jr. mag ich ja eigentlich, aber Sherlock Holmes ist an sich schon ätzend. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, dachte ich so, Moment, das hat ja nichts mit Sherlock Holmes zu tun. Cool, da gehe ich mal hin. Deswegen, ob ich jetzt ernsthaft Sherlock Holmes sehen will, was richtig wie Sherlock Holmes ist.
Ich fand's toll gemacht. Ich hab das schon mal irgendwann berichtet, als die erste Staffel im Fernsehen lief, dass die so eine coole Art hatten, visuell seine Gedanken zu zeigen. Wenn er dann irgendwo, er hat dann so mit den Fingern irgendwo hingefasst und hat gespürt, dass es feucht ist. Und dann wird einfach Text eingeblendet, so der sehr schick mit der Kameraführung mitfliegt, wo dann halt steht, feucht, außen feucht, innen nass oder sowas in der Richtung. Und er darüber so seine Erkenntnisprozesse so begleiten kannst, wo er nichts sagt, nur sehr arrogant guckt und am Schluss seine Diagnose der ganzen Lage hinhaut, die dann den ganzen Mordfall zusammenfasst. Aber du als Zuschauer hattest eben entgegen der Leute, die mit im Raum waren, die Möglichkeit, seinen Gedanken zu folgen. Das fand ich toll gemacht.
Das ist cool. Deshalb würde ich so ein bisschen wie Magie wirkt.
Richtig.
Also ich finde ja, dass in dem Guy Ritchie-Film, der tut ja ein bisschen so, als würde er das machen, aber eigentlich finde ich, tut er nur irgendwie Kameraspielereien vorspielen. Also, es ist ja manchmal so, dass er so zeigt, so irgendwelche ganz kleinen Sachen werden dann irgendwie so gezeigt, aber meiner Meinung nach geht es da immer nur zu sagen, schau mal, was ich kann. Was ich dann trotzdem, also auf jeden Fall im ersten, ganz cool finde und denke so, wow, aber eben, dass es wirklich so ist, dass du sagst, da kann ich dann wirklich sehen, wo seine Wahrnehmung hingeht und so, finde ich eigentlich nicht so richtig.
Ich fand vor allen Dingen bei der Serie die Idee cool, das in die Jetztzeit zu versetzen, weil man es dann halt als Zuschauer halt viel, viel besser nachvollziehen kann, weil all die Dinge, die da passieren, sind halt irgendwie aus unserer Lebensrealität.
Klar, bei dem früher war es ja schon oft so, dass man schon während einer Tat dachte, okay, wenn sie jetzt heutige CSI-Methoden hätten, wäre es gar kein Problem.
Ja, stimmt. Stimmt. Wo wir jetzt gerade schon bei literarischen Klassikern sind, würde ich gerne noch mal kurz, nachdem ich jetzt ja promovierte Anglistin bin, möchte ich kurz noch was zu Jane Eyre nachreichen. Also, weil ich meine, ihr habt das eigentlich alles, was ihr gesagt habt, hat schon zugetroffen. Nur, ich finde, ihr habt die Bedeutung etwas runtergespielt.
Das lag nur daran, dass ich überhaupt nichts davon wusste.
Das ist mir schon aufgefallen.
Ja, natürlich.
Also, dass ich vielleicht ein bisschen angedruckt
also
war.
Also es ist wirklich so, wenn jemand vom Fach sagen würde, englischsprachige und britische Literatur auf jeden Fall.
Dann würde Herr der Ringe nicht drin vorkommen.
Die wichtigsten Klassiker keine Ahnung, Renaissance bis heute, Top 20 oder Top 5, was auch immer, da wäre Jane Eyre erstens dabei. Und zweitens, also es ist wirklich...
Käme Sherlock Holmes vor?
Ist ein...
Also, danke, danke.
Kommt als Antwort. Kevin Kopf, was ihr auch noch kennt?
Nee, wahrscheinlich.
Ja, zum Beispiel von Jane Austen natürlich. Also,
Abitur, ganz schön.
Also zum Beispiel unser lieber Kollege Bernd nennt ja gerne Charlotte Bronte und Jane Austen in einem Atemzug.
Das heißt, ich habe sie auch noch falsch ausgesprochen. Höre ich das da richtig raus?
Ja, was nicht ganz falsch ist, weil beide eben im 19. Jahrhundert, Jane Austen so die ersten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts und Charlotte Bronte fängt dann so, ich glaube, 1847 ist Jane Eyre rausgekommen. Das war ihr erstes publiziertes. Und ich finde aber, es ist eigentlich falsch, die beiden so miteinander zu nennen, weil während Jane Austen eben sehr ironisch und eigentlich sehr kühl beschreibt und sich eigentlich immer amüsiert über die Absurditäten der Figuren, die sie beschreibt, ist Charlotte Bronte irgendwie schon auch eine Romantikerin. Und das ist eben viel enger an Byron und dem Gruselroman und in sowas ist es eben auch dran.
Gut, also, da merkt man eben, dass unser Kollege Bernd zwar ein großer Podcaster ist, aber eben eigentlich auch nicht vom Fach.
Naja, er ist ein großer Vereinfacher, was manchmal eine gute Sache ist. Und in diesem Fall eben, also, und ich finde auch mal, ich verstehe das, weil nämlich von Jane Austens ironischem Witz in den Verfilmungen natürlich auch nichts ankommt. Deswegen einem Filmpodcaster kann man vielleicht nicht vorwerfen, dass er diese Unterscheidung nicht macht. Aber
also, ich fand es während des Abiturs auch nicht wahnsinnig witzig. Ich fand es ziemlich unlustig. Ich glaube, ich habe 3 Punkte bekommen.
Glückwunsch.
Gut. Ja, also ein Hauptproblem von Jane Austen-Verfilmungen ist eben, dass die in der Regel auf die Kostüme und die Handlungsstränge reduziert werden. Aber bei Jane Austen eine ganz wesentliche Sache, die Erzählerperspektive ist, die eigentlich den Figuren immer ziemlich spöttisch gegenübersteht. Und bei Charlotte Bronte ist das eben nicht der Fall. Man kann zwar trotzdem sagen, dass Charlotte Bronte, manche sagen irgendwie proto-feministisch, weil es eben so eine weibliche Wahrnehmung und so weiter ist, aber es ist eben schon auch in gewisser Weise noch, es gibt da noch romantische Elemente.
Ja, durchaus.
Also, und ich meine jetzt nicht romantisch, Liebessachen, nee, sondern eben so das...
Ja, ja. Die Tragik der Romantik.
Der Gruselroman. Mhm, ja. Aber wirklich ein sehr, sehr wichtiges Buch. Und ein sehr gutes Buch auch.
Ein sehr schöner Film.
Ach, nicht so kurz, Theresa? Theresa hat gerade einen Schal fertig gestrickt.
Wir podcasten schon so lange, dass sie einen Schal fertig gestrickt hat.
Genau, er ist gerade fertig geworden, in diesem Moment.
Gut, ja, gut. Über einen Film wollte ich eigentlich nichts sagen, aber...
Ich habe meine Mutter keinen dickeren Hals dazu.
Aber jetzt sage ich doch noch kurz was über New Year's Eve.
Oh, schön.
Den ich gesehen habe.
Muss ja Sinn.
Von den Machern, von dem fantastischen Vorgänger Valentine's Day. Und
jetzt kommt jedes Jahr kommt so ein Episodenfilm zum Thema
genau,
Liebe.
Genau, immer alle spielen raus. Mit. Mhm. Hier auch wieder Ashton Kutcher und Hilary Swank und Jessica Biel. Und sogar Robert De Niro spielt mit. Und
spielt er so eine verzweifelte Nebenrolle?
Er spielt einen sterbenden Vater. Ich fand ihn ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, also alle möglichen Spielen mit.
Über Schauspieler Jessica Biel wieder, das habe ich nämlich letzte Woche vergessen zu erwähnen, dass sie mir zwar eigentlich gut gefallen hat, aber ihr Schauspiel war auch wieder so Schultheater. Was heißt auch wieder? So ein bisschen, was du immer an Keira Knightley kritisierst.
Schultheater-Pathos.
Ja, genau, so ein argen Pathos.
Nicht so richtig. Sie ist hier mit Til Schweiger verheiratet, der da auch mitspielt.
Das ist nicht glaubhaft.
Und sie ist auf der Entbindungsstation und es geht darum, es sind zwei Paare, die irgendwie kurz vor Schlag Neujahr auf der Entbindungsstation sind. Und
wer kriegt das Neujahrsbaby oder was?
Und es gibt irgendeinen Bonus zu gewinnen.
Oh, gähn.
Also dieser Film ist insgesamt so...
Da haben wir einen Konflikt.
Ja, super.
Können wir einen Film drüber drehen.
Und dann spielt noch Catherine Heigl mit, die irgendeine Liebesgeschichte mit John Bon Jovi am Laufen.
Eine Liebesgeschichte mit Catherine Heigl ist ja ganz was Neues.
John Bon Jovi darf auch mal wieder in... Oh Gott,
also
danke, reicht.
Also es tauchen wirklich so alle auf und es ist...
Ist der nicht ein bisschen alt für Sie?
Ja.
Schon, oder?
Naja, aber jetzt, wo seine Musik keiner mehr hören will, muss man ja irgendwas anderes finden.
Kann man auch anschauen, den Film.
Was, ehrlich?
Aber man muss nicht.
Okay.
Nein, also es ist schon ein ziemlich schwacher Film.
Also der übliche, wie jedes Jahr, und ein bisschen trashig.
Ja, also und wenn ich mich bei Sherlock Holmes darüber beschwert habe, dass er nicht ganz rund ist, diesen Vorwurf
kann man jetzt... Der ist richtig kantig.
Hast du Sherlock Holmes eigentlich Punkte gegeben? Habe ich das verpasst?
6,5.
Okay.
Und der ist jetzt, aber ist er schon ärgerlich, oder?
Also er hat mich nicht geärgert, aber vielleicht war ich gut drauf. Ich war in sehr netter Begleitung im Kino.
Das kann helfen. Also geht in diesen Film, aber nur mit netter Begleitung.
Genau. Nein, geht nicht in diesen Film. Das ist kein Film, den man im Kino... Also ich fand ihn eigentlich nicht gut, aber er hat mich nicht geärgert, weil ich in guter Stimmung war.
Okay.
Und ganz erstaunlich ist, dass alle Frauen, fast alle Frauen in diesem Film irgendwie komisch aufgedunsen und rotgesichtig aussehen, was den erstaunlichen Effekt hat, dass Hilary Swank für mich die attraktivste Frau im Film war.
Ich glaube,
das war mir noch nie passiert.
Das ist auch nicht so einfach. Ja. Jessica Biel aufgedunsen, rotgesichtig.
Also, wenn Hilary Swank besser wegkommt als Jessica Biel, heißt schon was.
Gut, aber Jessica Biel kurz vor Entbindung.
Okay.
Vielleicht ist das dann so eine kostümbilderische Vollabsicht.
Also man muss auch sagen, die andere... Andere Schwangere ist die Schauspielerin, die eigentlich so die weibliche Hauptrolle in der Aaron Sorkin Serie Studio 68
kenne ich nicht.
Spielt. Ist es Studio 68?
Ist egal, irgendeine Zahl.
Auf jeden Fall war die Serie, finde ich ja super. Und die mag ich auch, aber auch die ist hier rot und aufgedunsen. Kathleen Heigl ist ja schrecklich natürlich. Rot und aufgedunsen.
Das ist dann ist wahrscheinlich eine Entscheidung des Maskenbildners so. Schwangere Frauen müssen seltsam aussehen und dann.
Also einfach eigentlich alle außer Hilary Swank, finde ich, sehen ein bisschen
leicht. Vielleicht einfach Frauen dieses Jahr aufgedunsen aussehen.
Rot. Nee, vielleicht einfach dieser Maskenbildner ein Trottel.
Das ist eine Frau bestimmt, die hasst die ganze Kathleen Heigl wurde auch in ein paar ganz, vor allen Dingen ein unglaublich unkleidsames Kleid gesteckt, wo man denkt so, also ist nicht gut.
Hilary Swank hat die Maskenbildnerin bestochen. Was haltet ihr von der Theorie?
Nicht?
Hilary Swank hat die Maskenbildnerin bestochen. Was haltet ihr von der Theorie?
Ich glaube auch. Also Hilary Swank kommt ganz gut weg, muss man wirklich sagen. So, aber es ist wirklich kein erwähnenswerter Film. Deswegen tut mir leid, dass wir so lange drüber geredet haben. Trotzdem. Ich habe übrigens jetzt auf Aufforderung von Stefan...
Der heißt jetzt nur noch Q.
Q,
jetzt ist Schluss. Er heißt nur noch Q.
Q, angefangen, Breaking Bad zu schauen. Und
ach, der Todkranke, der...
muss auch zustimmen, dass es wirklich sehr gut geschrieben ist. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, dass ich es weiterschauen kann. Weil ich finde einfach die Grundmaxime...
Einfach so, kein Wohlgefühl.
So deprimierend, dass ich zugeben muss, dass ich mich für die Serie nicht so richtig begeistern kann. Obwohl ich so akzeptiere, dass sie extrem gut geschrieben ist und spannend ist und so. Ich finde einfach diese Grundmaxime so deprimierend, dass ich... mich der Serie nicht richtig öffnen kann. Ja.
Es liegt noch bei mir auf dem Schreibtisch. So. Ich werde es versuchen.
Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte lieber lustige Zombie-Splatter-Blödsinn.
Mal davon abgesehen, dass der Vater aus Malcolm mittendrin ist, den ich
ganz so schrecklich finde. Den hasse ich. Weil, nämlich auch, weil der dauernd wahnsinnig überschauspielert.
Ja, das stimmt.
Grässlich.
So grimassiert.
Oh, furchtbar. Ich finde so schlimm.
Aber das macht er ehrlich gesagt hier nicht so wie
in Malcolm. Ich habe ihn irgendwann mal als Polizist irgendwo gesehen, da war er mir auch zu viel irgendwie. Oh, ich mag den nicht.
Ja, also...
Ist okay. Einfach nicht meines, es kommt.
Deswegen bisheriges Resümee sehr gut, aber ich bin nicht sicher, ob ich es mag. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich wieder mal angefangen, Veronica Mars zu schauen.
Keine schlechte Entscheidung.
Gott, ja. Ihr habt echt zu viel Zeit.
Auf keinen Fall, aber ich trainiere eben morgens.
Klar, du trainierst, aber wie ein Tier. Im Gegensatz zu mir, ich habe 3 Kilo zugenommen über die Feiertage.
Zugenommen habe ich auch.
Kilo. Ich habe, also als ich mich nochmal auf die Waage stelle, habe ich einen Schock gekriegt. Ich habe den ganzen Tag fast nichts gegessen. Aus Angst und aus Schock.
Okay.
Zugenommen und ich kann mir die Schuhe nicht mehr zubinden, weil ich zu fett geworden bin.
Das habe ich an Silvester gesehen. Das war sehr unterhaltsam.
Hast du mich einfach auch zu getrunken?
Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ich kann mich einfach nicht runterbeugen. Das ist schlimm. Da ist ein Bauch im Weg. Ich war ja auch Anzug kaufen. Oder ich wollte Anzug kaufen zwischen Jahren. Und die hatten 2 Marken, nämlich Lagerfeld und Hechter. Und ich habe erst Lagerfeld tolle Stoffe, wunderbar, habe einen angezogen, dann hat er so komische Falten geworfen. Und dann habe ich ihn gefragt, also den Herrn Aussteller gefragt, so, sagen Sie mal, warum wirft er so komische Falten? Und dann hat er gemeint, ja, das liegt an Ihrem Bauch. So genau wollte ich es eigentlich nicht haben.
Ja, doch, gut. Du willst einen Herrenausstatter haben, der ehrlich zu dir ist. Also alles andere ist Käse.
Karl Lagerfeld, nachdem er abgenommen
hat. Geht einem nicht. Und dann habe ich Hechter anprobiert. Und dann warf das oben so an der, wie heißt das hier, so am Kragen, am Revers, warf das irgendwie so einen komischen Berg. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn da los? Ja. Wirft ja jetzt gar keine Falten am Bauch? Hat er gemeint, nee, sie haben einfach zu viel Oberweite. Danke.
Dann hätte ich gesagt, so, jetzt wissen sie ja, was hier alles Phase ist. Jetzt suchen sie mir mal einen Anzug raus, der mir passt.
Ja, dann ja, hatten sie nicht. Sie passen ja aber nicht. Und dann hatten aber meinen Bruder einen Anzug gekauft und ich werde wohl doch zur Maßkonfektion gehen müssen. Naja,
Tja, da hast du wenigstens einen Anzug, der dir passt.
Genau.
Auch wenn das dann teurer wird.
Tja.
Tja, so viel von meinen zwischen den Jahren und so. Wir widmen uns jetzt weiter unserem Wahlkampf.
Ja. Wobei, für dich ist ja vorbei. Du kannst nur Urlaub
machen. Für mich ist vorbei. Mir passt eh kein Anzug.
Mir ist egal, ich bin ja eh Multimillionär.
Dagegen kann der Wahlkampf
schnell. Dagegen hilft Wahlkampf.
Das ist bei den Multimillionären, die denken immer, sie könnten hier alles und dann geht ihnen doch das Geld an den aus. Gell?
Also übrigens, als Fußnote noch, ist besonders lustig, fand ich jetzt diesen Clooney-Film anzuschauen, da ich ja vor nicht so langer Zeit eben die kompletten 7 Staffeln The West Wing geschaut habe, wo ja die letzte Staffel eben auch genau auf quasi durch diese Phase eben vor Wahlkampf und dann Wahlkampf und eben auch genau diese Perspektive so hinter den Kulissen, sowohl Demokraten als auch Republikaner, aber die Hauptfiguren sind Demokraten. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil ich eben da bekommt man ja bei The West Wing so das Gefühl, dass man wirklich hinter den Kulissen schaut, wie das so funktioniert. Und eben jetzt von The West Wing geschult diesen Film anschauen, fand ich dann auch ganz lustig eigentlich. Also weil man dann schon merkt, okay, es spielt in der gleichen Welt, die kenne ich schon, ich weiß, wie das funktioniert und so. Und dann eben auch immer gedacht hat, so okay, Ryan Gosling wäre jetzt die Entsprechung zu so und so im... Also das Interessante ist allerdings, dass in The West Wing, in diesem Wahlkampf in der 7. Staffel, es ja eher so ist, dass sowohl der demokratische als auch der republikanische Kandidat im Prinzip Sympathen sind und man sie eigentlich beide mag und sie beide integer sind im Prinzip und auch so einen gewissen Respekt füreinander haben und so. Und hier ist es ja so, dass quasi niemand integer ist und alles Schweine sind.
Was die Wahrheit ist, muss jetzt jeder selbst entscheiden.
Ja, gut, einen demokratischen... Vorwahlkampf gibt es ja diesmal nicht, so gesehen.
Nein. Aber der Republikanische ist, finde ich, auch sehr unterhaltsam.
Das kann man so stehen.
Das bleibt spannend.
Ja. Ja, also.
Ja, dann.
Das war's.
Wir sehen betroffen im Vorhang.
Ja, ja.
Alle Fragen offen.
Schön, dass du das mal wieder sagen konntest.
Wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen, fällt mir dabei auf. Ne?
Mhm.
Das war immer nur ein Teil in einem Podcast.
Tja, haben wir das auch wieder. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.